Diese Folge richtet sich an alle, die Menschen in ihrer Führungsrolle durch Veränderung begleiten. Ich zeige dir heute, was Transformation Mentoring wirklich ausmacht und warum Coaching nur ein Teil davon ist und worin genau dieser Paradigmenwechsel liegt. Ich möchte dir hier 8 zentrale Aspekte an die Hand geben mit klaren Beispielen, Abgrenzungen und den Blick auf die Haltung, die Transformation in Organisationen wirklich möglich macht. Und diese Folge, die bildet die Grundlage für unsere Transformation Mentor Ausbildung, die im nächsten Jahr startet. Und hier vielleicht noch ein Zitat, in dem Fall mal ausnahmsweise von mir. Du kannst andere nur so weit führen, wie du selbst gegangen bist. Ja, könnte was dran sein. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ich will in dieser Folge dir einfach mal die Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Go Beyond Podcasts, dem Podcast für Transformation. Ich bin Markus Schwemmle, Gründer, Coach, selber Mentor in Veränderungen und ich bin auch der Entwickler der Transformation Mentor Ausbildung zusammen mit meiner Kollegin Uli Maas. Hallo Uli, grüß dich übrigens aus der Ferne. Ich möchte mal damit starten, wenn Coaching einmal ein Paradigmenwechsel war, dann ist Transformation Mentoring der nächste. Heute erfährst du, warum Coaching darin nicht ersetzt, sondern einfach weitergedacht wird und was dich für deine Rolle als Mensch und Wirksamkeitsprofi bedeutet. Ich habe es in 2 Teile geteilt. Es ist ein komplexes Thema und damit du einen einfachen Einstieg in die Materie hast, würde ich es dir gerne einfach mal an einer Geschichte erläutern. Und ich habe eine fiktive Führungskraft erfunden, die nennt sich Sarah. Die ist Führungskraft geworden, war in einer Konzernwelt. Relativ jung war sie da, hat eine Chance bekommen, war in einem Development Center. Man hat geguckt, kann sie organisieren, in welcher Art und Weise kann sie kommunizieren. Und sie ist Teamleiterin geworden. So, ihre Aufgabe ist damit sehr klar. Es geht darum, dass Sarah Mitarbeitende organisiert. Ja, da geht es dann darum, wie stellt sie die Leistungen ihrer Teammitglieder sicher. Sie darf Prozesse steuern und sie führt halt dann auch so, wie man es ihr beigebracht hat, in einer ersten Führungskräfteentwicklungsmaßnahme. Da geht es um Effizienz, da geht es sehr sachlich zu und um eine gewisse Zielorientierung. Vielleicht gibt es in der Organisation auch noch ein Instrument, das heißt Führen mit Zielen. Und so ist sie mit ihrem Team an die Strategie angebunden und darf dann die Ziele in die Aktivitäten ihres Teams hinein übersetzen. Ja, und das nennt sich in meiner Welt transaktionale Führung. Es geht um Austarierung von Leistung und Gegenleistung, also Geld. Und dann hat man vielleicht auch schon mal die eine oder andere Gehaltsverhandlung, weil Mitarbeitende der Meinung sind, sie würden mehr verdienen für das, was sie da einbringen. Und auch das ist Bestandteil ihrer täglichen Führungsarbeit. So, irgendwann spürt Sarah, es fehlt was. Ja, sie beobachtet Mitarbeitende dabei, wie sie funktionieren. Dann hat sie den ersten Fall von Burnout. Sie merkt, da gibt es immer wieder Konflikte, die sind manchmal gar nicht so sichtbar. Und immer wieder hat sie mit Themen zu tun, das mit sinkendem Engagement. Menschen gehen vielleicht in die innere Kündigung oder ziehen sich zurück, Dienst nach Vorschrift. Und manchmal ist es auch nicht so innovativ, wie es hätte sein können. Es gibt vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die einfach gerne ihren Job machen, aber nicht darüber hinausgehen. Und so interessiert sie sich vielleicht, wie kann ich denn in so einer Situation besser führen? Und dann besucht sie ein Training, hat sie Firma organisiert, nennt sich Coaching als Führungsstil. Und dann lernt sie was ganz Elementares. Sie lernt nämlich Fragen zu stellen, statt Anweisungen zu geben. Sie lernt beispielsweise Ziele zu klären. Sie lernt Verantwortung zu spiegeln. Ja, und sie entwickelt immer mehr ein Gespür dafür, für die Menschen, mit denen sie es zu tun hat, wie sie sie unterstützen kann, selber Lösungen zu finden, statt die Lösungen vorzudenken, rüberzureichen und damit immer wieder zur Entmündigung beizutragen. Also das Gegenteil ist jetzt der Fall. Das ist so die Entwicklungsstufe 1. Zunächst mal so aus der Position jemanden anzuleiten, so Anleiterin, sie wird zu einer Ermöglicherin. Und sie sieht den Erfolg. Führung macht mehr Spaß. Es ist interessant, was da so passiert. Naja, und dann werden die Zeiten interessant in ihrem Unternehmen. Es gibt ganz, ganz viel Veränderung und sie merkt, dass Coaching als Führungsstil ist zwar gerade für reife Mitarbeitende eine gute Sache. Und sie hat aber Interesse, sich weiterzuentwickeln. Und sie lernt ein Konzept kennen, das nennt sich transformationale Führung. Und in diesem Konzept lernt sie die Kraft von Visionen. Sie lernt, ihr Team zu inspirieren. Sie spricht ganz viel über Werte. Und sie macht sich wirklich die Mühe, individuelle Potenziale zu erkennen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich weiterzuentwickeln. Das geht über die anfänglichen Erfolge mit dem Coaching als Führungsstil hinaus. In der Mitarbeiterbefragung, da kommt sie ganz gut weg. Da wird ihr Führungsstil immer wieder beschrieben als sinnstiftend. Besonders die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind begeistert. Es klingt so, als würde sie viele Kolleginnen und Kollegen mitreißen können und man sagt auch motivieren, ja, also so als könnte sie die motivieren. Und ich würde mal von außen sagen, das ist so Entwicklungsstufe 2. Das Team wächst über sich hinaus, ja, High-Performance-Team heißt es heute. Es rennt nämlich nicht nur irgendwelchen Zielen hinterher, die jedes Jahr höher gestellt werden, sondern das Team wird durch Bedeutung motiviert, ja, durch den Sinn, den die Sarah da mitbringt. Und es hilft natürlich auch, Veränderungsprozesse mitzugestalten, also transformationale Führung als nächster Schritt. Ja, und dann kommen die wirklichen Veränderungsprozesse. Es war vorher auch schon Veränderung, aber jetzt wird das Unternehmen ein Teil eines anderen Unternehmens. Es gibt ganz viel Unsicherheit, es gibt Widersprüche, es gibt Konflikte, Führungsvakuum entsteht. Und Sarah bekommt den Eindruck, Transformation lässt sich eigentlich nicht managen. Ich brauche mehr als einen guten Plan. Ja, wenn ich es doch nur managen könnte, wenn ich es planen könnte, dann könnte ich es mir nur gut genug ausdenken und ich könnte dann einfach ja, die anderen da durchführen. Aber die Pläne, die man machen müsste, die würden sich ja fast täglich ändern. Und sie merkt auch, einfach inspirierende Reden und auch Coaching-Gespräche, die reichen jetzt nicht mehr aus. Und so entdeckt sie möglicherweise das Konzept des Transformation Mentoring. Hier lernt sie nicht nur gute Fragen zu stellen, sondern, mal ein bisschen abstrakt gesprochen, Räume zu öffnen, in denen sich neue Wege zeigen dürfen. Auch ohne Plan. Oh, das klingt ein bisschen abstrakt, ja. Also was heißt es? Sie spürt, wie wichtig das ist, nicht neutral am Rand zu stehen, sondern Verantwortung für die Prozessqualität und das Miteinander zu übernehmen und auch wieder andere anzustiften, das mit ihr zu tun. Sie lernt, was Systemdynamiken sind. Sie lernt, die zu lesen, also mitzubekommen. Und so kann sie zum Beispiel frühzeitig Spannungen im Team detektieren, auch unausgesprochene Loyalitäten, die zu diesen Spannungen führen, oder auch strukturelle Widersprüche entdecken. Sie hat eine ganze Reihe von neuen Tools gelernt. Zum Beispiel hat sie gelernt, Aufstellungen zu machen, auch Soziogramme zu nutzen. Oder auch mit Presencing zu arbeiten und so in ihrem Team und darüber hinaus kollektives, also gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Ja, und statt nur noch Einzelgespräche zu führen, gestaltet sie Dialogformate. Sie bringt Menschen zusammen, ja, in denen ihr Team und auch andere Menschen, die mit ihrem Team zusammenarbeiten, sich gegenseitig spiegeln, eigene Muster erkennen und selbstständig tätig werden. Sie bringt auch ganz gezielt ihre eigene Erfahrung ganz reflektiert ein, teilt auch Fehler mit, spricht über Wendepunkte, um Vertrauen und Entwicklung zu ermöglichen, gerade in diesen veränderlichen Zeiten. Und sie moderiert zum Beispiel, was wir Alignment-Prozesse nennen, zwischen Rollen, zwischen Zielen, zwischen Menschen in Organisationen. Und sie sorgt so dafür, dass Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit wirklich zusammenpassen. Sarah ist nun jetzt nicht mehr Coach oder auch nur noch Führungskraft. Sie ist Mentorin inmitten von Transformation. Für sich immer wieder sehr klar, präsent und mitverantwortlich. So, ich hoffe, die Geschichte konnte dir ein bisschen zeigen, was gemeint ist mit Transformation Mentoring. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen fachlich werden. Also wenn du sagst, ich habe genug gehört, dann ist das sozusagen die Möglichkeit, hier Pause zu machen. Oder du willst mal hinter den Vorhang blicken. Und ich würde gerne anhand von 8 Perspektiven erläutern, was ist denn Transformation Mentoring gerade im Unterschied zu Coaching? Und mir geht es aber darum, nicht darum, Coaching-Bashing zu betreiben. Ich bin selber begeisterter Coach. Ich habe das, was ich da tue, verinnerlicht. Ich glaube dran, habe es erlebt, dass es sehr hilfreich ist. Aber in dem Ansatz, drüber rauszudenken, ist eben was Neues entstanden. Und um das zu illustrieren, nutze ich Coaching immer wieder als Ausgangspunkt für Transformation Mentoring. Also im Coaching arbeite ich als Coach auch ganz oft auf der Ebene von Verhalten. Da geht es oft auch um Entscheidungen und es geht um Ziele. Ja, und das Transformation Mentoring, das bleibt da nicht stehen. Es geht darüber hinaus. Als Transformation Mentor begleite ich echte Reifeübergänge innerhalb von Menschen. Also ich sage mal, das ist jetzt ein bisschen plakativ, ne? So vom Ego zu Eco, von Kontrolle zu Vertrauen, von Einzelinteressen zur Mitverantwortung. Und da braucht es mich in einer ganz anderen Präsenz. Ich brauche auch eine Sprache, die innere Bewegungen auslösen kann. Und Menschen in diesen Rollen Transformation Mentor, die solche Übergänge selber erlebt haben. Ja. Und es geht hier zunächst mal um das Thema Bewusstseinsentwicklung. Ein Transformation Mentor wird immer eine Einschätzung treffen über den Bewusstseinszustand von den Menschen, mit denen er arbeiten darf. Und sein Ziel wird sein, oder auch ihr Ziel wird sein, als Mentorin Bewusstseinsentwicklung zu ermöglichen. Und da unterscheidet man grob 2 Arten. Das eine ist horizontale Bewusstseinserweiterung und das andere ist vertikale. Und die horizontale, da geht es einfach darum, du machst einen Anbau an das, was du schon kennst, nicht? Du schaffst einfach noch mehr Wissen und Skills und holst dir die rein auf deinem aktuellen Level des Bewusstseins, horizontale Bewusstseinsentwicklung. Vertikale Bewusstseinsentwicklung, da geht es um die Entwicklung zu einem neuen inneren Level. Also ich sage jetzt mal abstrakt, du erneuerst dein Betriebssystem. Und ich möchte es mal erläutern an einem Konzept, das ich selber sehr gerne nutze, von der Frau Löwinger. Und ein bisschen von mir angepasst, aber es ist beruht darauf, dass ich auch wirklich sehr gerne als Quelle nenne. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du sehen, dass Menschen in ihren Entwicklungen, beispielsweise wenn sie noch eine niedrige Bewusstseinsstufe haben, erstmal sehr reaktiv angepasst starten. Sie starten so in Beziehungen, sie starten so in den ersten Job, um einfach mal zu sehen, wie geht es dazu und wie kann ich hier erstmal überleben. Ja, und das Denkmuster ist eigentlich immer, ich folge Regeln, die ich glaube, da zu sehen und ich suche Sicherheit. Die Verantwortung für all das, die liegt im Außen. Dafür brauche ich eine Führungskraft, die mich organisiert, die mich möglicherweise gut in so ein Team integriert, die darauf achtet, dass meine psychologische Sicherheit gegeben ist. Ich selber habe aber in so einer Bewusstseinsstufe ganz wenig Möglichkeiten, irgendwas da draußen zu ändern. Und auch das ist, ne, sozusagen, das kann eine Weile funktionieren. Wenn du dich aber weiterentwickelst und merkst in deinem Leben, und vielleicht ist das sogar ein Teil deiner Biografie, ja, dass du merkst, ich kann was und ich bin wirksam und ich freue mich eigentlich da immer mehr zu geben. Und dann gibt es oftmals so in der nächsten Entwicklungsstufe einen Sprung in Richtung Leistungsorientierung. Du bist ambitioniert, du willst Ziele erreichen und die Kontrolle behalten darüber. Ja. Das Ganze geht oft rational zu, ist sehr individuell. Ja. Jeder versucht auch so seine Ziele zu erreichen, also vom Wir zum Ich. Und bist eine wertvolle Mitarbeiterin, wertvoller Mitarbeiter, hoch ambitioniert und wirst deine Erfolge in einigen Jahren der Zugehörigkeit zu einer Organisation wirklich auch haben. Ja, so kann man dich dafür sehr schätzen. Und mit wachsender Erfahrung siehst du immer mehr die Zusammenhänge, die es da gibt. Und die nächste Entwicklungsstufe, die heißt relativistisch. Also, relativistisch bedeutet, du bist nicht nur auf deiner Schiene unterwegs, auf deinem Gleis. Du willst nicht nur deine Erfolge, du willst gemeinsamen Erfolg. Und du erkennst damit auch andere Sichtweisen an. Du arbeitest immer mehr beziehungsorientiert. Und vor allem hat es zur Folge, dass du wirklich lernst, gut zuzuhören, weil du merkst, also auch so eine Leistung in einem System ist mehr wert als deine eigene. Und damit relativiert sich ganz viel. So, das könntest du auch ein paar Jahre machen und du lernst und lernst dazu und siehst immer mehr, noch mehr Zusammenhänge. Und vor allem gelingt dir eine Sache, du schaust von der Metaebene auf die Vorgänge in deiner Organisation, in dem, was in deiner Rolle passiert. Und plötzlich, so langsam aber sicher, siehst du Dynamiken. Diese Entwicklungsstufe, die heißt systemisch. Du siehst also, wie sich Dinge gegenseitig bedingen. Du siehst auch, dass es nicht immer mit den handelnden Personen zu tun hat, sondern oftmals auch mit strukturellen Barrieren. Und du merkst, dass der Kontext, also das, in dem Menschen drin sind, den du auch ein Stück weit gestalten kannst, eine sehr große Wirkung hat. Also so eine systemische Entwicklungsstufe, da sind die Menschen sehr kontextbewusst und reflektiert. Ja, geht's weiter? Klar geht's weiter, wenn du willst. Dann wäre die fünfte Entwicklungsstufe transformierend. Und es geht wirklich nicht nur integrieren, zusammenholen, sondern transformierend. Und dazu brauchst du eine ganze Menge Co-Kreation. Du bist Teil des Feldes, du hältst dich nicht raus, du bist nicht nur auf der Metaebene unterwegs. Du gehst rein in das Feld. Ja, das ist so ein künstlicher Begriff, der einfach bedeutet, dass da ganz viele Strömungen und Kräfte wirken, die ein Feld definieren. Und du kannst mit diesen Kräften, die da auch immer wieder anders sind, wirklich virtuos umgehen. Du lässt in deiner Umgebung immer wieder Neues entstehen und du integrierst in dieses neue Widersprüche. Das macht Transformation möglich. Ja. Du kannst dir merken, Mentoring fördert Reifung, also genau diesen Entwicklungsprozess in Menschen. Und Coaching bleibt eigentlich immer in einem Rahmen. Ja. Und es geht tatsächlich darum, wie schaffst du es in deiner Umgebung, Menschen in diese Entwicklung einzuladen, damit sie kollektiv miteinander wirklich diese Transformation, die zu leisten ist, auch miteinander schaffen. Es ist eben nicht nur Anbauen von Wissen. Ich muss mehr über KI wissen und schon geht's. Nee. Es braucht dazu eine andere Bewusstseinsstufe. Kompliziert genug, ne? Gehen wir weiter. Vielleicht können wir mal ein Thema vertiefen, nämlich wirklich dieses Thema der systemischen Feldwahrnehmung. Ich nehme mal den Ausgangspunkt Coach oder eine Coachin. Die würde üblicherweise auch mit einem Coachee zusammen das Umfeld analysieren und zum Beispiel eine Stakeholder-Analyse machen. Das ist so das klassische Instrument. Jemand, der Transformation Mentoring kann, der geht mit dem ganzen System in Resonanz. Also da geht es darum, Spannungen zu identifizieren, in einem Raum, in einem Meeting, in der Organisation, zwischen Organisationsteilen. Da geht es darum, Muster zu lesen. Da geht es um kollektive Bewegungen. Wie verhalten sich Menschen, die im Vertrieb engagiert sind, gegenüber Marketing? Wie gehen die mit Steuerungsimpulsen um aus dem Incentivierungssystem und. Und dafür nutzt er nochmal ganz andere Tools als ein Coach. Ja, im Coaching macht man auch Aufstellungen, aber hier sind es andere, ja, Soziogramme. Hier werden Dialogformate genutzt und zwar nicht nur zur Analyse, sondern zur Gestaltung. Und das Feld selber sieht ein Transformation-Mentor wirklich als Lernraum. Es sind tägliche Experimente, die stattfinden, immer mit einem Ziel, natürlich die Transformation zu ermöglichen, aber einfach auch unter der Unsicherheit nicht genau zu wissen, was jetzt der nächste Schritt ist. Also Mentoring hat auch viel mit Intuition zu tun. Das macht das Unsichtbare sichtbar. Und Coaching arbeitet und hört vor allem mit dem Gesagten. Ja? So, das kann man sich vielleicht so in der Art ganz gut merken. Ich hoffe, ich kann es deutlich machen. Also lass gerne mal einen Kommentar da, wenn ich es noch ein bisschen genauer beschreiben kann. Ich bin sicher, wenn ich dir die Tools und Methoden und Werkzeuge erklären würde, dann würdest du an bestimmten Stellen sagen, so, jetzt habe ich es aber wirklich verstanden. Aber so weit sind wir noch nicht. Vielleicht gibt es dann auch einige Methoden-Podcasts hier. Das dritte Phänomen, das heißt Emergenz. Ein Coaching-Prozess, der folgt meist einem definierten Zeitrahmen von einem internen Coach genauso oder von der Führungskraft als Coach genauso wie mit einem externen Coach. Und Transformation Mentoring dagegen will wirklich Räume für das öffnen, was noch nicht da ist. Nichtwissen ist eine Ressource und wirklich in die Tiefe hören, den Kunden zuhören, den Führungskräften zuhören, den Mitarbeitenden zuhören, wirklich gemeinsame Lösungen dann schaffen, kreative Pausen machen. Es gibt sehr viel prototypische Formate, die ein Transformation Mentor nutzen würde. Und der würde sich auch immer wieder in Präsenz üben. Ja. Emergenz bedeutet tatsächlich hier wieder mal das Unplanbare einzuladen und dafür eine Struktur zu schaffen, in der das stattfindet. Ja. Und die Methoden sind so ausgelegt, dass dir das gelingt, dass möglicherweise Dinge entstehen, die vorher so noch nicht gedacht wurden. Also Lösungen, die auftauchen, die vorher einfach auch durch Analyse nicht sichtbar gemacht werden konnten. Gehen wir mal zu Punkt 4 und ich nenne den die integrale Perspektive. Die Mentoren, die denken eigentlich immer in mehreren Dimensionen. Da geht es um Individuen, also die Ich-Perspektive, da geht es um Teams, die Wir-Perspektive, das S, das ist die Organisationsperspektive und sie denken auch oftmals über Organisationsgrenzen hinaus. Da geht es zum Beispiel um gut gewählte Partnerschaften, da geht es darum, mit Marktbegleitern zusammen zu agieren. Also ein Transformation Mentor, der wird eigentlich immer eine Kooperationsperspektive mitbringen und die nutzen dafür dann auch bestimmte Modelle. Ich nenne mal eins, das ist Spiral Dynamics. Ich will hier aber nicht predigen. Ich habe auch meine Kritik an vielen dieser Konzepte und versuche die einfach auch gut weiterzuentwickeln. Ken Wilber, Aqual, All Quadrants, All Levels ist so ein Ding. Oder unser Tool, von dem ich hoffe, dass es wirklich sehr einfach zu nutzen ist. Ich habe es in einem anderen Video schon vorgestellt, das 3D-Mapping. Und es geht eben um mehr als nur Verhaltenssteuerung, sondern vor allem auch um Beziehungen zwischen den Menschen in ihren Rollen, um Strukturen, die Entwicklung ermöglichen und eine Kultur. Ja, das ist eigentlich immer das, was einen Transformation Mentor mehr interessiert. Das Ziel ist in dem Fall auch nicht die schnelle Lösung, sondern auch das bewusste Halten von Spannungsfeldern über einen gewissen Zeit hinweg. Manchmal will man das ja gar nicht haben in Organisationen. Das Problem muss gelöst werden, das ist unbequem. Aber die Spannungsfelder zum Beispiel zwischen einer persönlichen Freiheit und einem organisationalen Auftrag kann dazu führen, dass es tatsächlich noch mehr neue Lösungen gibt, die bis dato nicht bekannt waren. Also ein Merksatz könnte sein, Mentoring denkt komplex, Coaching denkt fokussiert. Ja, wenn du als Mentor und insbesondere Transformation Mentor arbeitest, dann wirst du es mit einer gewissen Art der Komplexität aufnehmen können. Punkt Nummer 5 heißt Integrität und Alignment. Ein Mentor, der wirkt nicht nur im Einzelgespräch, das ist vor allem die Domäne von Coaches, sondern der moderiert aktiv zwischen Stakeholdern. Und der scheut sich auch nicht, unterschiedliche Stakeholder an den Tisch zu bringen, die sonst keiner zusammenbringt. Es geht tatsächlich darum, Stimmigkeit auf mehreren Ebenen herzustellen. Nicht nur Organisationsebenen, sondern zwischen den Ebenen von Haltung und Verhalten, zwischen Rolle und System, zwischen Menschen und Zielen. Ja, da versucht er, einen Ausgleich herzustellen und die Integrität zu wahren. Mentoren führen außerdem eine ganze Menge von Alignment-Gesprächen. Die bringen Menschen zusammen, sodass sie in dieselbe Richtung agieren. Dafür haben wir in den letzten Jahren wirklich etliche Methoden entwickelt. Die synchronisieren Perspektiven, die gestalten Beteiligung. So, der Merksatz kann sein, Mentoring schafft eine Stimmigkeit im Innen und Außen und Coaching stärkt das Innere, was ja per se jetzt erstmal nicht falsch ist. Kommen wir zur sechsten Perspektive. Die dreht sich rund um Erfahrung, eigene Erfahrung und Storytelling. Ein Coach, zumindest in der Urform, der teilt selten eigene Erfahrungen. Ich habe früh lernen dürfen, wie ich meine eigenen Erfahrungen verpacken darf, damit jemand anders sie vielleicht doch als Geschenk sieht und nicht als Diktat. Aber es ist trotzdem selten, denn ein Coach will eigentlich seine Neutralität wahren. Ein Mentor dagegen, und genau das ist auch meine innere Verwandlung, der bringt sich als Mensch mit Haut und Haar ein, mit allem, was er hat. Mit Geschichten, die berühren, mit Irrwegen, die Mut machen, mit Bildern, die inspirieren. Und dafür braucht es auch eine ganze Menge Methodik. Erfahrung wird aber hier nicht zum Dogma, das ist ganz wichtig, sondern zur Einladung an andere, eigene Erfahrungen zu machen, die auch durchaus wieder abweichen können. Also ich glaube, ein guter Mentor ist auch immer offen dafür, dass diejenigen, die er begleitet oder inspiriert, dann eigene Erfahrungen dazulegen. Und auf einmal entsteht wieder was Neues. Ja? Der besteht nicht darauf, dass seine eigene Erfahrung die Wahrheit ist. So, Storytelling ist hier kein Beiwerk, so lernt man im Vorbeigehen, sondern das ist die zentrale Methode für uns, um für Sinn, Vertrauen und Verbindung zu sorgen. Also Mentoring inspiriert durch Erfahrung, Coaching hält sich hier zurück. Und ich kann dir versprechen, du wirst eine ganze Menge an Storytelling-Methoden lernen. Das macht auch noch großen Spaß, weil du merkst, wie du dich selbst da nochmal ganz anders ausdrücken kannst. Perspektive Nummer 7 dreht sich um das kollektive Lernen. Ich sehe gerade den Trend. Immer wieder geht es darum, wie können wir eigentlich die lernende Organisation zurückholen. Und meistens wird es dann durch Tools gelöst. So das interne Google-System, jetzt die KI, die das Wissen auswertet. Das ist ja überhaupt nicht gemeint. Ich glaube ganz fest dran, Transformation braucht kollektive, gemeinsame Intelligenz. Und Mentoren und Mentorinnen gestalten Lernräume, in denen Gruppen gemeinsam wachsen. Zum Beispiel, mal ein paar Methoden genannt, Circle Work. Durch kollektive Aufstellungen, durch Dialogformate oder auch Peer Mentoring. Und es steht eben nicht der Einzelne im Zentrum, sondern das System, das lernt. Und Mentoring, das ist der Merksatz, verbindet viele. Coaching fokussiert immer noch sehr auf den Einzelnen. Perspektive Nummer 8. Mentoren und Mentorinnen, die wirken nicht neutral. Das ist ja eigentlich eher die Haltung, die du als Coach, Coachin lernst. Mentoren und Mentorinnen wirken nicht neutral, sondern verantwortlich. Sie geben kontinuierlich Impulse ins System, sie gestalten mit, sie übernehmen Verantwortung für Prozessqualität und Beziehungsklima. Und das machen sie so, dass es nicht autoritär ist, aber präsent. Das wird manchmal verwechselt. Nicht übergriffig, sondern wirksam. Coaching bleibt dafür oft zu sehr am Rand. Mentoring steht mitten im Spielfeld. Also, der Merksatz lautet, Mentoring wirkt im System. Ja, Coaching bleibt da meistens ein Stück zu weit außen. Also, machen wir mal einen Strich drunter. Wenn du diese Punkte alle gehört hast und mir einigermaßen folgen konntest, bitte lass mich das wissen, ja, wenn das an bestimmten Stellen nicht der Fall ist. Ich lege nach, weil die Materie ist durchaus komplex. Aber es könnte sein, dass du spürst, Transformation Mentoring ist nicht einfach nur mehr als Coaching, sondern es ist auch was anderes. Es geht nochmal um eine andere Haltung, um ein größeres Systemverständnis, um sehr viel inneren Tiefgang und vor allem immer wieder um den Mut zur Mitgestaltung, statt draußen stehen zu bleiben. Und damit auch ein neues Verständnis von Wirksamkeit. Ja, und du, wenn dich das interessiert, dann lade ich dich ein, mal auf unsere Webseite zu gehen, wenn du spürst, dass du nicht nur begleiten, sondern mitgestalten willst in einer verantwortlichen Position, dann ist vielleicht unsere Transformation-Mentor-Ausbildung genau das Richtige für dich. Die verbindet alles, worüber ich heute gesprochen habe, mit fundierter Methodik, viel Persönlichkeitsarbeit und Raum auch hier für echte Erfahrungen. Du findest alle Infos dazu unten in den Shownotes mit dem Link auf unsere Webseite. Und da kannst du auch in Kontakt mit uns treten für ein kostenloses, unverbindliches Gespräch, um rauszufinden, ob die Transformation-Mentoren-Ausbildung was für dich ist. In diesem Sinne, danke für deine Aufmerksamkeit und transformative Grüße, dein Markus.